Digital Health Briefing des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung.
Ja, hallo an alle, hallo an Anne.
Hi Paul.
Hi Anne, wie geht's dir?
Ja, sehr gut und ich bin überrascht, dass du noch Stimme hast. Es ist ja immer wichtig im Podcast, dass man sprechen kann. Du warst ja gestern im Stadion, glaube ich, ne?
Ja, ich habe nicht geschrien. Ich war im Borussia Dortmund Stadion für alle Zuhörer, die jetzt vielleicht das zum späteren Zeitpunkt hören. Und wir haben gestern das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain 1-0 gewonnen. Ich habe tatkräftig applaudiert, ich habe nicht gejubelt, so, um mich zu schonen und heute meine Stimme präsentieren zu können.
Extra für den Podcast. Und ist auch extra. Schön, wir. Das ist immer schön, ja. Das ist die absolute Identifikation mit der Mannschaft. Das ist sehr gut. Ja, ich habe auch gestern Abend an dich gedacht und mich ein bisschen mitgefreut. Ich bin ja auch aus NRW, nicht ganz die Dortmund-Ecke, aber ja, ist auf jeden Fall. Ist ein cooler Verein.
Ja, kann man nichts gegen sagen. Andere Stimmen, also Kommentare dahingehend bitte nicht. da gibt es nichts zu diskutieren. Ich bin für alles sonst offen und höre mir auch gerne andere Standpunkte an. Beim Verein kenne ich da keine Gnade. So viel dazu. So, kommen wir zum ernsthaften Teil. Zum vorernsthaften Teil. Wir gucken mal, wie weit wir mit den Amps heute kommen. Was da der Amp-Count heute macht. Wir sind, glaube ich, letztes Mal ein bisschen besser geworden, aber wir haben ja feierlich gelobt, dass wir da weiter besser werden. Aber dahingehend kommen wir doch am besten zu unseren Punkten. Kurz, knapp, bündig. Wir haben 3 Punkte, haben uns, glaube ich, heute auf die Agenda geschrieben, über die wir ein Stück weit sprechen sollen. Es geht einmal um das Thema Telemedizin. Ein paar Blickwinkel da drauf. Da tut sich gerade viel auch bei uns im Arbeitskreis und ist ja auch eine spannende Phase. Dann haben wir den sperrigen Begriff IoP-Governance-Verordnung oder beziehungsweise Gesundheits-IT-Interoperabilitäts-Governance-Verordnung, wenn ich richtig liege. Mhm. Aber da bist du mehr die Fachfrau drin als ich. Und dann hatten wir noch eine Sache, und zwar das Gutachten des Sachverständigenrates mit dem Titel Fachkräfte im Gesundheitswesen, nachhaltiger Einsatz einer knappen Ressource. Das kommt uns natürlich auf der Digitalisierungsseite sehr gelegen, will ich gar nicht sagen, aber spielt uns ja genau in die Karten. Aber fangen wir vorne an, Thema Telemedizin. Da sind wir ja seit Jahren unterwegs, haben da viel auch, also gerade wir beide, die ja lange den Arbeitskreis auch hauptsächlich geleitet haben, immer noch Teil des Ganzen sind, aber das Ganze ja auch übernommen wurde von dem lieben Tim und dem Manuel, die das aktiv treiben. Und wir haben ja schon über die Jahre viele Punkte, glaube ich, angebracht oder andersrum gesagt, wir müssen ja Telemedizin kontinuierlich weiterentwickeln. Also ich glaube, so wie Telemedizin heute genutzt wird, wusste man nicht, dass es vor 3 Jahren darauf hinausläuft. Aber so ist es immer bei digitalen neuen Projekten oder Produkten. Man weiß vorher nie, wo wirklich die Mehrwerte und Upsides liegen. Die liegen bei Telemedizin natürlich ein Stück weit auf der Hand, dass man asynchron vielleicht auch mit dem Arzt kommunizieren kann, mal am Wochenende vielleicht auch erstmal klären kann, muss ich überhaupt in die Notaufnahme, ja oder nein. Eine Telemedizin-Sprechstunde ist ja nicht was, was den Arzt 1:1 ersetzt oder ich als Patient sage ja nicht, gehe ich heute zum Arzt oder mache ich einen Videocall. Das ist ja nicht der Grund dahinter. Und trotzdem müssen wir und haben gemerkt und gelernt, dass wir an vielen Stellen, und das weiß die Politik auch und tut es ja auch, an vielen Stellen noch nachbessern müssen. Was ist da so unsere Grundhaltung aktuell? Was magst du dazu einmal berichten?
Genau, also das Digitalgesetz hat ja mit sich gebracht, dass Telemedizin auf neue Füße gestellt wird, wo wir uns lange für eingesetzt haben, du hast es schon gesagt. Und jetzt geht es natürlich darum, ganz konkret Telemedizin in die Versorgung zu verankern und zwar auf dem gleichen Stellenwert wie eine analoge Versorgung. Wie gesagt, unterschiedliche Anwendungsbereiche zum Teil, aber das Wichtige ist, dass diese 30%-Begrenzung, die wir ja zwischenzeitlich wieder eingezogen bekommen hatten, also war ja mal in der Pandemie ausgesetzt, hat da wunderbar funktioniert, dann kam sie wieder rein. Jetzt im Gesetz wird gesagt, nee, das muss aufgehoben werden. Wir wissen aber immer noch nicht, wie ist der genaue Zeitplan? Wie hoch wird denn die Begrenzung sein? Das liegt bei der Selbstverwaltung, das jetzt auszuhandeln. Und da fordern wir einfach, dass da möglichst schnell jetzt auch Klarheit reinkommt für alle anderen, dass das nicht im stillen Kämmerlein jetzt monatelang unter Verschluss bleibt, sondern wir brauchen einfach jetzt eine klare Regelung und auch eine deutliche Ausweitung. Also 40% wird uns nicht reichen. So, ja, sage ich mal ganz klar. Und aus meiner Sicht ist diese Begrenzung sowieso komplett willkürlich und man müsste sie komplett abschaffen. Das Zweite, ich habe ja gesagt, Telemedizin ist immer noch nicht gleichgestellt mit analogen Versorgungskontexten und das ist auf jeden Fall ein Problem. Also zum Beispiel beim Thema EPA-Anbindung, da muss man tatsächlich derzeit noch physisch in der Praxis sein, damit man dann Daten in die EPA einlesen kann. Und telemedizinische Daten aus der Ferne kann man derzeit nicht einspielen. Das geht natürlich gar nicht, weil wir Behandlungskontexte haben, wo Patienten mal telemedizinisch behandelt werden, mal vor Ort. Und natürlich wollen wir die komplette Historie des Patienten haben. Also aus unserer Sicht muss da dringend nachgebessert werden, zum Beispiel indem eben auch das Cardlink-Verfahren genutzt wird, um um einfach auch im telemedizinischen Kontext die Daten einspielen zu können. Wichtiges Thema. Und wir sitzen gerade an einem Entwurf für ein neues Papier, um einfach die aktuelle neue Situation nach dem Digitalgesetz plus die ganzen technischen Verfahren, die wir jetzt gerade kennen, die jetzt eingeführt werden, zusammenzubringen und Telemedizin sehr schnell und nicht erst in 1,5 oder 2 Jahren zum Beispiel an die EPA anzubinden. Ja, das ist uns, das ist uns zu lang.
Ist jetzt mal, wenn man sich den Use Case dahinter anguckt, ne? Ich finde, dann verdeutlicht sich nochmal an, um was es da eigentlich geht gerade. Diese Anbindung, die du gerade beschrieben hast, wir wollen ja auch dass Patienten besseren Zugriff auf Ärzte haben, auch vielleicht in ländlich unterversorgten Regionen. Das ist das eine. Wir müssen mal auch darüber sprechen, wenn ich zum Beispiel den Fall habe, ich muss mit einem Thema zum Spezialisten. Also ich habe vielleicht eine hausärztliche Versorgung vor Ort oder im Umkreis von 10, 20 Kilometern habe ich jemanden, aber da wird jetzt, weiß nicht, an der Niere und ich muss zum Nephrologen so und der muss sich irgendwie was angucken, der kriegt die Blutwerte und Urinwerte oder was auch immer zugeschickt, dann hat der eigentlich aus der Ferne gar keine Möglichkeit, mit mir ein ordentliches Arzt-Patienten-Gespräch zu machen, um dann hinterher die Sachen einzutragen. Das ist ja schon mal das eine. Also da fällt das komplett weg. Und wir reden ja auch mal davon, wir haben ja auch in den medizinischen Fachkreisen Personen, die sagen, ich kann gerade nicht physisch in der Praxis arbeiten oder in der Klinik. Ich kann aber abends oder am Wochenende von zu Hause, könnte ich Videosprechstunden anbieten. Auch das würde uns durch die Lappen gehen, diese Leute, die da bereitstehen und das machen würden, wenn wir die nicht angebunden kriegen. Also wenn die sich dann eine Praxis suchen müssen, wo die hinfahren, um was in der Akte einzutragen, macht auch wieder der Sinn der Telemedizin zunichte sozusagen. Also da muss man echt gucken und an den Use Cases sieht man, glaube ich, so an welchen Grundlagen das gerade noch so ein Stück weit scheitert. Da muss man auf jeden Fall dranbleiben. Und die 30%-Grenze, genau nochmal für alle zur Einordnung, die 30%-Grenze heißt, dass du da 30% deiner Leistung, also die du physisch vor Ort erbringst, davon darfst du 30% Telemedizin machen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel auch da sagen würde, ich bin in der Praxis mit mehr Behandlern, aber ich habe jetzt irgendwie 3 Tage Homeoffice und würde eigentlich gerne 3 Tage komplett von zu Hause die Videosprechstunde anbieten, die wir in der Praxis irgendwie haben, dann würde das technisch auch noch nicht so wirklich funktionieren. Also auch da schießt man sich mit den alten Regelungen, die jetzt ja aber, wie gesagt, gekippt werden soll, so ein bisschen ins Knie. Die einfachste ist es einfach komplett aufzuheben. Also ich habe bisher auch keine Stimme gehört, die nicht sagt, ja, wieso ist das überhaupt gedeckelt? Ob das 30%, 40% oder 50% sind, es macht generell keinen Sinn. Ist, glaube ich, eigentlich so unsere Einstellung dazu.
Ja, genau. Also ich glaube, du hast verschiedene wichtige Punkte angesprochen. Das eine ist eben, dass die Zugänge für Telemedizin geschaffen werden müssen, und zwar natürlich ortsunabhängig, weil das einfach super möglich ist. Du hast es auch gesagt, man kann sozusagen Ärzte viel flexibler einbinden, und das wollen ja Ärzte auch häufig, ja, dass sie eben nicht nur vor Ort medizinisch tätig sind, sondern auch flexibel, genau wie in vielen anderen Berufsgruppen. So schwierig das im Gesundheitswesen manchmal ist, aber es ist halt zum Teil auch möglich, und dann sollten wir es doch auch ermöglichen, weil wir alle wissen, wie knapp die Ressource Ärztin ist. Und das Thema, wie müssen wir es eigentlich aufsetzen, ist eben ganz klar zu sagen, Telemedizin muss an die Telematik-Infrastruktur, die Anbieter müssen an die TI angebunden werden, weil nur dann kann ich EAUs wie gesagt, die Anbindung an die EPA und so weiter ermöglichen. Und derzeit braucht man dafür halt noch den Connector, und das kann natürlich nicht so bleiben, ja. Und also da dürft ihr euch drauf freuen. Wir werden ein schönes, knackiges Papier nochmal rausgeben. Es wird auch noch eine Veranstaltung digital dazu geben. Und ich würde sagen, das sind viele Punkte, die diskutiert werden müssen. Und zum Glück läuft die Legislaturperiode noch ein bisschen. Also wir werden uns dafür einsetzen, dass da einiges auch noch den Weg ins Gesetz findet.
Ja, also die Grundlagen im Digitalgesetz sind gut. Jetzt geht es weiter an die Umsetzung. Du hast schon angeteasert. Wir bleiben da dran, wird Veranstaltungen dazu geben, Online-Veranstaltungen auch, glaube ich, LinkedIn-Event ist geplant. Aber sobald wir da mehr wissen und Daten haben, sagen wir Bescheid. Da könnt ihr auch alle fleißig mitdiskutieren. Kommen wir zum zweiten Thema mit dem sperrigen Namen Gesundheits-IT Interoperabilitäts-Governance-Verordnung. Ich muss das jetzt natürlich ablesen. Was steckt dahinter?
Ja, auch wir wollten euch einfach mal so ein bisschen Einblick geben, was alles so kommentiert wird von unserer Seite. Es sind natürlich Gesetze, es sind aber auch zum Teil Verordnungen. Das ist ja immer so die Stufe unter einem Gesetz, wo eben Dinge nochmal genauer ausgeführt werden. Und auch da kommentieren wir, da gibt es auch immer offizielle Kommentierungsverfahren. Und da liegt bei uns gerade diese Gesundheits-IT-Interoperabilitäts-Governance-Verordnung. Yay! Gut, ich hab's. und ja, um euch da vielleicht einfach einen Einblick zu geben, was ist das? Es wird, also es gibt jetzt ja schon auch ein Kompetenzzentrum im Bereich der Interoperabilität. Das ist deshalb so wichtig, weil wir natürlich einheitliche Standards brauchen bei der Datenübertragung. Nur dann können wir die Daten wirklich gut nutzen und von A nach B bringen. Und dieses Kompetenzzentrum soll jetzt nochmal neue Aufgaben bekommen. Das ist übrigens bei der Gematik angesiedelt. Und ja, es soll zum Beispiel auch die Möglichkeit bekommen, Dritte zu beauftragen mit der Entwicklung von Spezifikationen. Und es geht natürlich auch darum, ja, dass die Kommentierungs-, Standardisierungs- und Konformitätsbewertungsverfahren nochmal qualitätsgesicherter ablaufen. Das Ganze ist ganz spannend, weil es fürs deutsche Gesundheitswesen gar nicht so häufig ist, dass man das nach so einem ja, gemeinschaftlichen, die nennen es Community-Based-Ansatz, aufsetzt, ist, glaube ich, super wichtig bei dem Thema. Also es gibt ein Expertengremium, was dann ja, interdisziplinär zusammengesetzt sein soll. Und auch noch ja, Arbeitskreise, wo man sich auch für bewerben kann. Und das ist super spannend. Wir haben ja zum Beispiel auch den unseren Arbeitskreisleiter für Interoperabilität, der Professor Norman Uhlmann, ist zum Beispiel auch Teil von Arbeitskreisen, die es bislang auch schon gibt. Und ja, aus meiner Sicht ist es total wichtig, dass man eben die Experten aus der Praxis mit dazu holt und es eben auch so eine Art von Wissensaustausch, Wissensplattform gibt, dass die Sachen eben nicht im im Elfenbeinturm erdacht werden, sondern wirklich auch unter Einbezug von Experten, die in den Feldern tätig sind.
Das ist ja in der Tat ein sehr spannendes Feld und da schließt sich bei uns ja auch so ein bisschen der Kreis. Wir haben ja, du wirst dich natürlich erinnern, aber vielleicht auch ein paar der Zuhörer im Rahmen des letzten Digital-Versorgtages hatten wir auch ein Panel zum Thema KI und hatten auch Vertreter aus dem BMG da gehabt, der sich mit dem Thema KI beschäftigt. Und wir haben ja auch so ein bisschen darüber diskutiert, ja, was bedarf es heute? Also wie schnell müssen wir Sachen auch einschätzen können und regulieren können? Das kann eben nicht, sage ich mal, eine Behörde, die 5 Jahre aufgebaut wird, um dann Standards festzulegen und dann zu sagen, okay, in Zukunft funktioniert das so und so, weil alles eben so schnell im Wandel ist. Und da so einen Community-based Ansatz zu haben, in die Richtung zu gehen, finde ich persönlich schon sehr, sehr spannend und vielversprechend. Man muss natürlich aufpassen, dass umso mehr Leute mal an den Tisch sitzen, umso langsamer sind manchmal auch Entscheidungen. Aber so wie du das auch gerade beschreibst, sich proaktiv auch erstmal die Stimmen abzuholen von eben den Innovationstreibern und zu sagen, wie kann das überhaupt funktionieren? Oder wie ist euer Blick da drauf? Und wie können wir gemeinsam erstmal daran arbeiten, wie wir dieses Feld erstmal möglich machen, um dann zu sagen, wie man es halt quasi regulieren müsste oder sollte, ne? Also auch da macht das definitiv Sinn.
Genau, ja, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man einen, also das, so wird es auch im Gesetz genannt, dass man einen zentralen Akteur hat, der eben diese, ja, diese Vorgaben Richtung Interoperabilität reinbringt, ja, die dann auch umgesetzt werden müssen. Nützt ja nichts, wenn sie nur reingebracht werden, sondern müssen natürlich auch, ja, mit einer gewissen Verbindlichkeit umgesetzt werden. Und aber die Frage, wie kommen wir dann zu diesem, ja, zu diesen Vorgaben, ne, zu diesen Standardisierungen und so weiter, das ist halt irgendwie total gut, wenn man es in diesem Ansatz fährt, der da jetzt, glaube ich, ausgewählt wurde. Ja, weil, genau, also ich glaube auch, dass es in diesem agilen Umfeld sehr, sehr sinnvoll ist, sozusagen die Expertise einfach direkt aus der Praxis auch mit einzubinden. Genau, also, und diese Verordnung, die liegt jetzt eben zur Kommentierung vor, da bringen wir uns ein. Und bringen uns eben auch oder werden uns auch dann auch sicherlich in der Arbeit danach einbringen, weil uns Interoperabilität ganz wichtiges Anliegen ist im Gesundheitswesen.
Ja, gerade bei allen digitalen Lösungen, die wir ja so unisono vorantreiben, Interoperabilität ist, glaube ich, so mit eins der wichtigsten Punkte, was man auch aus der Praxis immer wieder hört, wenn man mit Ärzten redet, und das ist ja auch logisch. Es müssen da Standards, gute Standards geschaffen sein. Also ist ein Herzensthema von uns, macht definitiv Sinn. Ich würde sagen, wir halten euch auch da auf dem Laufenden, wie das Thema weitergeht. Kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist das Gutachten des Sachverständigenrates mit dem Titel Fachkräfte im Gesundheitswesen, nachhaltiger Einsatz einer knappen Ressource. Du hattest einen wunderschönen LinkedIn-Post dazu. Magst du uns kurz was dazu sagen?
Ja, gerne. Also wer sie noch nicht kennt, die Gutachten des Sachverständigenrates, die kommen ja regelmäßig raus. Also das ist der Sachverständigenrat fürs Gesundheitswesen natürlich. Ich finde es ganz spannend, weil zum einen sind wir ja so an der Schwelle auch zu, ja, schon zu schauen, wie könnte denn eigentlich 2025 die Wahl laufen? Was müsste da denn in den Koalitionsvertrag aufgenommen werden zum Thema digitale Gesundheit? Also auch da schauen wir natürlich schon hin. Und da ist es immer sehr spannend, weil der Sachverständigenrat zum Teil auch schon Themen aufgreift, die es dann nachher auch in die Politik schaffen. Dafür ist er auch da. Er soll ja auch sozusagen Ratschläge oder Ideen reingeben und die natürlich auch immer wissenschaftlich untermauern. Auch dafür ist es sehr spannend, sich diesen Bericht mal anzuschauen, weil natürlich die Evidenz, die da ist für diese Vorschläge, die da gemacht werden, dann auch immer hinterlegt ist. Also wenn man sich dann so ein bisschen in ein Thema einlesen will, sieht man, okay, das ist der aktuelle Stand an wissenschaftlicher Literatur zu dem Thema. Und ich habe mir natürlich mal das Thema Digitales angeschaut, weil ich auch tatsächlich sagen muss, wir haben so viele Unternehmen, die genau dieses Thema Fachkräftemangel im Gesundheitswesen beziehungsweise natürlich auch in der Pflege angehen mit ihren Lösungen, weil sie genau wissen, dass es eben so eine Ressourcenknappheit jetzt schon gibt und es immer sozusagen schlimmer wird eigentlich, also sowohl im Gesundheits- als auch im Pflegebereich. Das wissen wir ja auch mit dem demografischen Wandel, der schon jetzt anfängt und den wir da noch vor uns haben. Und ja, da waren so ein paar ganz interessante Sachen dabei, also auch Dinge, die wir natürlich in unseren Arbeitskreisen diskutieren. Also ganz klar haben sie sich auch ausgesprochen für stärkeren Einbezug der Telemedizin, dass das noch nicht ausreicht, was wir bislang haben, also auch in der Pflege, ja, auch in der Pflege, also Telepflege, haben wir auch ein paar Forderungen schon immer mit dabei gehabt als Verband. Da muss mehr passieren, sagt auch der Sachverständigenrat. Interessant fand ich auch zum Beispiel die Implementierung teledermatologischer Konsile in die hausärztliche Versorgung. Also auch zu schauen, wo kann ich Facharztkompetenz einbringen in verschiedenen Kontexten. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein super wichtiges Thema. Und natürlich das ganze Thema Prävention, was kann ich eigentlich den Versicherten, den Menschen schon mitgeben, damit die Mobilitätslast nicht so hoch wird. Also digitale Präventionsmaßnahmen ist absolut Thema von uns, vom Verband und von vielen Unternehmen. Und und ganz klar, aber auch, das fand ich auch nochmal interessant, weil das merken wir tatsächlich auch, wenn ich mit den Unternehmen spreche, das ist anfänglich, um was Neues zu integrieren in die Pflege oder auch in die Versorgung, ist natürlich auch gewisse Ressourcen braucht, die überhaupt die Möglichkeit haben, sich damit zu beschäftigen. Und dass das, weil die Personalnot schon so groß ist, zum Teil schon daran scheitert, eben was Neues Digitales einzuführen, was ja dann im nächsten Schritt längerfristig helfen würde. Und das hören wir auch von den Unternehmen zum Teil, dass das tatsächlich auch schon eine Barriere ist. Also zu wenig Zeit von den wenigen, die gerade noch da arbeiten. Und das ist natürlich auch ein Riesenthema, ne? Für uns als Verband, für die Unternehmen, für die Versorgung.
Ja, also wir haben, genau das ist es. Also da muss man auch den Leuten in der Versorgung zugutehalten. Also warum ist Digitalisierung, sind wir so weit hinterher? Es gibt viele Möglichkeiten. Vieles ist technisch heute gar keine Frage und wird in anderen Bereichen ja schon fleißig genutzt. Aber die Leute, die es dann wirklich nutzen müssen, die da erstmal hinzubekommen, weil die komplett am Schwimmen sind, sei es mal so ein Thema aus der Boulevardpresse letzte Woche, da ist es ja aufgeploppt, da hat ein Pfleger nachts den Notarzt gerufen und die Feuerwehr, weil er alleine ein Heim versorgt hat und nicht mehr hinterher kam. Und das ist vielerorts Realität. Also ich kenne Leute, auch Familienmitglieder in der Pflege gearbeitet haben. Das ist nicht irgendwie ein Einzelfall, der da beschrieben wurde. So, und wie sollen die Leute noch anfangen, sich mit den digitalen Themen erstmal auseinanderzusetzen, um dann zu gucken, ob man die versorgt, also in die Versorgung integriert bekommt oder in die tägliche Doing. Und da müssen Räume für geschaffen werden oder da müssen Lotsen implementiert werden oder da müssen Leute sein, die die Kompetenzen in den Einrichtungen und bei den Leuten kontinuierlich über einen langen Zeitraum aufbauen und begleiten auch, weil das ist auch nicht getan mit, hier hast du eine App oder irgendwas, die erklärt sich von selber, nutzt die mal. Das ist, die Implementierung ist das das kenne ich auch selber aus der Praxis noch, wenn du Sachen umbaust und neu machst, bis du das in einem Team implementiert hast und in den normalen Arbeitsflow drin hast, das ist Wahnsinn. Also das muss definitiv mitgedacht werden. Bei allen Bemühungen, die es da gibt und allen Lösungen, die funktionieren könnten, ist die Frage, wie bringen wir die Menschen dazu, es zu lernen, zu nutzen?
Total. Also vollkommen richtig, das ist auch das Thema, also digitale Gesundheitskompetenz ist noch weiter, ja, weil es zum einen darum geht, auch natürlich jetzt bei Patienten das Krankheitsverständnis zu verbessern, aber genau auch die Kompetenz sozusagen, wie kann ich digitale Lösungen einsetzen, jetzt als Patient, als Pflegebedürftiger, als Angehöriger oder eben als Fachkraft, dafür ist einfach viel zu wenig Raum bislang vorgesehen und da, ja, müssen wir aus meiner Sicht noch viel, viel besser werden. Genau, damit wir auch wirklich die Versorgung, weil wir haben keine andere Wahl, ja. Also wir steuern sonst immer mehr in ein wirklich Szenario, was keiner von uns möchte und zwar aber auch mit Ansage, ne? Das ist ja schon lange bekannt und jetzt müssen wir einfach die Weichenstellung und so sind dann auch unsere Forderungen ausgestaltet, so stellen, dass es eine gute Versorgung bleibt für alle, ja.
Definitiv. Wir haben auch da ein kleiner Teaser. Ich habe diese Woche schon einen Podcast aufgenommen mit der wundervollen Dr. Alexandra Wittmer, selber Medizinerin, aber seit sehr langer Zeit bereits im Digitalsektor an vielen Teilen unterwegs. Und die hat nochmal sehr eindrucksvoll beschrieben, wie es in der Realität bei Patienten und bei Ärzten aussieht. Ne? Also da das erste Mal eine Folge mit einem externen Gast, sind wir auch gespannt drauf. Wie gesagt, werden wir nächste oder übernächste Woche ausspielen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wird ein sehr, sehr interessante Insights, die sie mitgebracht hat. Ja. Genau. Und damit würde ich fast sagen, unsere drei Themen durch. Die Zungenbrecher haben wir gut überstanden. Wir haben trotzdem ein bisschen geirmt und geirrt. Mal gucken, was die KI draus macht. Aber auch da sind wir dran, werden, glaube ich, stetig ein Stück besser. Wie immer, danke von meiner Seite schon mal. Schön, dass ihr dabei wart. Bei Fragen, Wünschen, Kritik, Anregungen immer melden. Wie gesagt, über Fußballvereine diskutiere ich mit keinem. Das steht fest. Daher das letzte Wort wie immer an dich, Anne.
Ja, danke, Paul. Ich freue mich, von euch zu hören mit Themenvorschlägen. Und ansonsten ja, wünsche ich euch jetzt noch einen super Tag, zumindest hier in Berlin sind es irgendwie 27 Grad. Ich glaube auch im Rest von Deutschland. Und genau, also macht euch eine gute Zeit. Bis nächste Woche.